Sie hören den Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus aus dem St. Franziskus Hospital Münster in Zusammenarbeit mit dem Franziskus SIM.
Spinnen auf der Bettdecke, Wände, die sich auf einen zubewegen, entstellte, bedrohlich wirkende Gesichter, die einen anstarren, Stimmen, die zu einem sprechen, dunkle Tunnel, kein Licht, ein Abgrund, in dem man immer wieder fällt. Das sind Bilder, die man eventuell bei Albträumen hat. Diese oder andere Erlebnisse berichten aber auch PatientInnen, die ein Delir durchgemacht haben. Die Nachwirkungen solcher Bilder sind immens belastend. Viele PatientInnen sind traumatisiert und das Erlebte verfolgt sie noch über Jahre, wenn nicht sogar ihr ganzes Leben. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus. Ich bin Wiebke Brenneisen.
Und mein Name ist Klaus Frerker.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Erfahrungen, die PatientInnen gemacht haben, die ein Delir erlitten haben. Mein heutiger Gast ist Dr. Klaus Frerker. Er ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und hat bis zu seinem Ruhestand die Abteilung für Neurologie am St. Franziskus Hospital in Münster geleitet. Vor wenigen Jahren musste er sich einer großen Operation unterziehen, in deren Folge es zu einem Delir kam. Und wir möchten heute über diese Zeit nach der OP sprechen. Und ich bin Ihnen, Herr Dr. Frerker, sehr dankbar, dass Sie bereit sind, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern Ihre sehr persönlichen Erfahrungen zu teilen. Können Sie mit uns über die Zeit nach der Operation sprechen und was ist da passiert, wenn Sie einfach beginnen, ein bisschen zu erzählen?
Ich bin 2021 hier in Münster am Herzen operiert worden und wie es so üblich ist, anschließend auf der sogenannten perioperativen Anästhesiestation behandelt worden. Eine besondere Form der Intensivstation, in der unmittelbar Kardiochirurgen und Anästhesisten die jeweiligen Patienten betreuen. Ich erinnere mich daran, dass ein Mitarbeiter sich über mich beugte und mir sagte, ich habe die Operation gut überstanden. Im weiteren Tagesverlauf bekam ich mit, dass ein Mitpatient immer wieder Orientierungsfragen beantworten musste, nach dem Datum, nach dem Ort, wo er sich befindet, nach seinem Namen und so weiter. Diese habe ich im Stillen versucht mitzubeantworten und war im Grunde genommen froh, dass es mir ganz gut gelungen ist. Ich habe im weiteren Verlauf viele Schmerzmittel bekommen, sodass ich überwiegend auf der Station geschlafen habe, aber aufgrund des guten Verlaufes denn am nächsten Tag auf die Normalstation verlegt wurde.
Und wann ist Ihr Delir aufgetreten?
Auf der Station traten das erste Mal sogenannte Trugbilder, Halluzinationen auf. Und zwar jedes Mal, wenn ich die Augen geschlossen hatte, sah ich einen stilisierten Fluss mit stilisierten Fischen und Pflanzen. Und das Besondere dieser Fische war, sie wurden immer größer und platzten. Sobald ich meine Augen öffnete, konnte ich die weiße Decke sehen und es waren keine Besonderheiten zu erkennen. Beim Schließen der Augen waren diese Bilder wieder da. Und meine größte Sorge, als die nicht von selber wieder weggingen, war die, dass ich nachts nicht zur Ruhe komme, weil einfach jeweils mit geschlossenen Augen diese für mich doch sehr unangenehmen Eindrücke und Bilder da waren. Es hat schon etwas Angst ausgelöst, aber Angst insbesondere davor, wie meine Nacht werden wird. In der Nacht gab es dann eine ganz besondere Situation, die ich mir überhaupt gar nicht erklären kann. Sie müssen sich das vorstellen, nach dem Eingriff waren zwei große Schläuche, die unterhalb meines Brustbeines aus dem Körper geführt wurden und eine Sonde für einen Herzschrittmacher. Und ich hatte natürlich Schmerzen und bin problemlos, was tagsüber gar nicht der Fall war, aus meinem Bett gekommen und stand vor einem Überwachungsterminal, von wo aus dieser Schrittmacher, den ich hatte, gesteuert wurde. Und plötzlich stand eine für mich vollkommen fremde Person neben mir, die mir sagte, ich könne doch nicht so ohne weiteres hier an diesen Geräten drehen. Das sei ja auch für mich sehr gefährlich. Erst da ist mir klar geworden, dass ich irgendetwas gemacht habe, was ich besser nicht hätte machen dürfen. Aber wie ich dorthin gekommen bin und wie auch der Mitarbeiter der Station, ich denke, es war die Nachtwache gewesen, in mein Zimmer gekommen ist, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Letztlich hat er mir zurück ins Bett geholfen. Auch da fehlt etwas die Erinnerung. Und ich habe den Rest der Nacht in Ruhe verbringen können. Das erinnere ich auf jeden Fall. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, wurde ich von den Herzchirurgen angesprochen, was denn da überhaupt in der Nacht passiert sei. Ich hätte doch nicht so ohne weiteres aufstehen können. Und ich habe denen dann schon noch sagen können, dass ich davon ausgehe, dass das Ganze im Rahmen eines Deliers aufgetreten ist, was ich als solches bei mir denn habe auch erkennen können.
Das sind außergewöhnliche Situationen. Sie als Neurologe, eben auch als Patient, haben dann auch noch die Herz- und Thoraxchirurgen darüber aufgeklärt. Sicherlich was Besonderes und was Spannendes. Aber die Frage, die dahinter steckt, hat Ihnen denn aufgrund Ihres Berufes, aufgrund Ihrer Ausbildung, war Ihnen das eine Hilfe in dieser Phase des Delirs, dass Sie es erkannt haben und auch für sich dann analysiert haben? Oder würden Sie rückwirkend sagen, das war eigentlich gar nicht gut, dass Sie Bescheid wussten?
Rückblickend würde ich sagen, dass es gut war, zumal ich die Ursache betrachtete für dieses Delir, neben der Operation auch Medikamente im Verdacht hatte, insbesondere die starken Schmerzmittel, Opiate, die ich verabreicht bekam, sodass ich für mich überlegt habe, wenn ich jetzt auf diese Medikamente verzichte, was gut möglich war, da meine Schmerzen nicht sehr ausgeprägt gewesen sind, dass das denn nicht wieder auftreten würde. Also es war eine gewisse Beruhigung. Und dadurch, dass ich die Nacht gut geschlafen habe und am nächsten Tag auch bei geschlossenen Augen diese Halluzinationen nicht mehr auftraten, war ich insgesamt beruhigt und habe für mich gedacht, dass ich das Delir wahrscheinlich schon überstanden habe. Und weitestgehend waren ja auch die Erinnerungen präsent, sodass ich das einordnen konnte, was mich persönlich dann auch sehr beruhigt hat.
Also eher positiv in dem Fall mit Ihrer Erfahrung das Ganze zu bewerten.
Ja.
Sind denn in dem Moment dann die Schmerzmedikamente, die Opioide, reduziert worden?
Abgesetzt worden.
Abgesetzt worden, ja.
Ich habe letztendlich, das war für die Chirurgen auch fast nicht vorstellbar, ich habe eigentlich als Schmerzmedikament nur Paracetamol genommen und bin damit bestens zurechtgekommen. Also das war schon phänomenal, das hätte ich auch nicht gedacht.
Sehr erstaunlich, genau. Mhm. Und da vielleicht noch ergänzend, natürlich sind sämtliche Opioide delirogen oder können delirogen wirken, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, Patienten mit Schmerzen haben auch ein Delirrisiko, sodass man da, so wie Sie das ja selbst für sich gemacht haben, gemeinsam eben mit den behandelnden Kollegen, dass man da eben eine Lösung findet, wie der Patient eben gut zurechtkommt. Schmerzen zu haben ist natürlich auch keine Lösung, aber Sie hatten ja glücklicherweise keine.
Also wenn die Schmerzen sehr intensiv gewesen wären, insbesondere auch in diesen Phasen der Mobilisation, hätte ich, so behaupte ich einfach, auch wieder auf Opioide zurückgegriffen. Aber ich brauchte sie nicht und von daher war das so mit einem anderen peripheren Schmerzmittel Paracetamol vollkommen in Ordnung.
Wenn ich nochmal auf diese Nacht zurückkommen darf, in der Sie ja dieses Erlebnis hatten, dass Sie sich plötzlich vor dem Bett stehend oder vor diesem technischen Gerät stehend wiedergefunden haben. Was hat Ihnen in diesem Moment geholfen oder was hätte Ihnen vielleicht mehr geholfen, um noch schneller wieder die Orientierung zu bekommen?
Ich glaube, dass der pflegerische Kollege, dadurch, dass er mich in das Hier und Jetzt mit seinen Hinweisen geführt hat, schon sehr geholfen hat. Dass ich die situative Orientierung ganz klar hatte, dass er mir auch nochmal sagte, ich sei operiert worden am Herzen, dass jetzt Nacht sei und er auf mich auch aufpassen würde. Das war für mich Beruhigung genug. Im Moment würde mir nichts einfallen, was da weitergeholfen hätte. Also die Worte von ihm und überhaupt das empathische Wesen, das hat mir sehr, sehr geholfen.
Ja, und das ist ja auch das, was wir immer letztendlich uns wünschen, dass das eben passiert, dass man den Patienten ruhig erklärt, wo sie sich gerade befinden, was passiert ist, vielleicht auch nochmal Tageszeit und Uhrzeit nennt, um schnell wieder in die Reorientierung zu kommen. Danke, dass Sie das nochmal so bestätigt haben, weil Sie selber erfahren haben, dass es eben wirklich auch hilft, dass die Patienten eben wieder aus dem Delir herauskommen. Sie hatten sehr eindrücklich von den Fischen gesprochen, die dann geplatzt sind. Sind das Bilder, die Sie jetzt noch teilweise verfolgen und die Sie belasten?
Nein, die Bilder oder die Erinnerungen, so muss ich es richtigerweise formulieren, an diese Bilder und an das Erlebte setzten eigentlich nur dann ein, wenn ich darüber spreche, so wie in dieser jetzigen Situation. Also sie tauchen nicht aus dem Nichts auf, sie begleiten mich nicht in nächtlichen Träumen. Nein, da habe ich eigentlich keine angstbesetzte Erinnerung dran.
Trotzdem ja ein sehr, sehr eindrückliches Bild, wenn man sich das so vorstellt, was ja immer wieder kommt. Und ich kann mich natürlich nicht sehr da reinfühlen, weil ich es nicht erlebt habe, was Sie erlebt haben. Aber trotzdem denke ich, ist es sehr bedrohlich, weil Sie ja eben auch die Angst hatten zu schlafen, dass Sie einschlafen, dass es immer wieder kommen kann. Ja, gab es da eine Lösung in dem Moment, was Sie gemacht haben oder was das therapeutische Team gemacht hat?
Also erstmal haben wir bedeutet mit den Kollegen der Herzchirurgie, aber auch mit den Pflegenden darüber gesprochen, was da überhaupt passiert ist. Und wir sind uns dann einig geworden, ein Medikament einzusetzen, was als Schlafhilfe dient. Dieses Medikament habe ich dann auch bekommen. Und in der Folge war es dann eben so, dass die Trugbilder, die Halluzinationen nicht mehr auftraten. Dafür bin ich dann aber in der Nacht aufgestanden. Also von daher war die Wirkung vielleicht doch nicht so, wie das alle erhofft haben. Am darauffolgenden Tag oder besser gesagt in der darauffolgenden Nacht ist nichts mehr passiert, was mich dann ja auch so sehr beruhigt hat, sodass ich davon ausgegangen bin, dass ich da aus diesem deliranten Zustand herausgekommen bin. Angst hatte ich, das hatte ich ja schon erwähnt, in der Situation der zweiten Herz-OP vor einem möglichen Delir. Also das will ich nicht ausschließen, wenn eine weitere Operation bei mir erforderlich wäre, die per se mit einem erhöhten Delirrisiko verbunden sein kann, dass dann diese Sorgen und Ängste erneut auftreten. Aber im normalen Alltag, das heißt in der Zeit danach, sind Ängste in dem Zusammenhang nicht deutlich geworden. Das ist vorbei.
Ja, das ist eben sehr erfreulich, dieser Verlauf, dass es nur in Anführungsstrichen bei Ihnen eben eine Nacht oder noch einen halben Tag vielleicht gedauert hat, ist bei vielen PatientInnen leider nicht so. Auch muss man ja sagen, war bei Ihnen ja das Risiko der Operation an sich eben schon das hohe Delirrisiko, was es eben mitgebracht hat. Und auch dann nochmal mit der erneuten notwendigen Operation bei durchgemachtem Delir wieder eins zu bekommen. Da besteht eben leider immer wieder das Risiko. Würden Sie mit der Erfahrung als Neurologe und Psychiater, wenn Sie zurückblicken auf Ihre Berufsjahre, in denen Sie viele, viele Patienten im Delir behandelt haben, würden Sie da jetzt mit dem Wissen etwas anders machen in Ihrer Therapie?
Nein. Und dieses Nein möchte ich damit begründen, dass wir im Laufe der Jahre sehr viel über das Delir, über die Symptome, über die Behandlungen, über die Sorgen und Ängste Betroffener und ihrer Angehörigen gelernt haben und dass wir Strategien auch im Laufe der Jahre entwickelt haben, um überhaupt das Auftreten eines Delirs zu verhindern. Dieses ist nicht zu 100% gelungen. Wir haben weiterhin Patienten, die ein Delir entwickeln, aber die Schwere dieser deliranten Bilder beziehungsweise auch die Häufigkeit, das hat sich schon verändert, dadurch, dass wir Betroffene, insbesondere denn auch ältere Menschen, im Vorfeld vor einer Operation, oft auch einer Notfalloperation nach beispielsweise Schenkelhalsfraktur, doch anders betreuen, als wir das früher in der Vergangenheit gemacht haben. Das Weitere ist, dass wir natürlich den Umgang mit Medikamenten gelernt haben und davon abgekommen sind, bestimmte Medikamente einzusetzen, insbesondere auch, was die Dosis dieser Medikamente einsetzt. Also da sind definitiv Veränderungen aufgetreten und wir haben es uns auch gerade zur Aufgabe gemacht, Angehörige von betroffenen Patienten über das Wesen eines Delirs aufzuklären, dass also ihr Mann bzw. die Frau jetzt nicht böse geworden ist oder aggressiv geworden ist und das willentlich macht, sondern dass das Ausdruck dieses Delirs ist und dass sich das mit Abklingen dieses deliranten Zustandes auch widerlegen wird und der jeweilige Partner wieder zurückkommt in einen Zustand, den man vor der Operation kannte.
Da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Als Behandler, als therapeutisches Team Es ist eben immens wichtig, dass wir die Angehörigen nicht alleine lassen mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, die sehr, sehr groß sind in dieser Situation, weil sie das noch nie vorher erlebt haben. Und da ist Aufklärung gefragt und da sind wir letztendlich in der Verantwortung, das zu übernehmen. Das ist unsere Pflicht. Da muss ich Ihnen zu 100% zustimmen. Danke, dass Sie das nochmal angesprochen haben. Sie hatten jetzt nun die Chance oder die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihren Chirurgen über Ihre Symptome zu sprechen. Sicherlich auch als Vorteil eben, weil Sie Kollege sind. Wenn das Patientinnen nicht haben, und das sind ja die allermeisten Patientinnen, wissen Sie, ob es im Nachgang die Möglichkeit gibt, über das Erlebte zu sprechen, das aufzuarbeiten? Was würden Sie da potenziellen Patientinnen raten oder empfehlen?
Also bevor ich auf die Betroffenen und die Angehörigen zu sprechen komme, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir im Team darüber sprechen, was mit dem jeweiligen Patienten passiert oder beziehungsweise passiert ist, weil ja auch die Pflege von Verhaltensstörungen, die im Delir auftreten, betroffen sein können. In der Form, dass sie wüst beschimpft werden oder Aggressionen ertragen müssen. Bezüglich der Angehörigen ist es ganz, ganz wichtig, sie darauf hinzuweisen, dass diese Belastungen, die sie ausgesetzt waren, im weiteren Verlauf schon auch dazu führen können, dass Schlafstörungen, Unruhezustände oder ähnliches auftreten oder belastende Erinnerungen und dass da eine professionelle psychotherapeutische Hilfe notwendig sein könnte. Sowohl für die Angehörigen als auch für den betroffenen Patienten.
Genau. Ja, als da der Rat, sich dort auch wirklich Hilfe zu suchen, zu holen, um das Erlebte zukünftig bearbeiten zu können. Ist nicht einfach, aber wäre sicherlich ein Ansatz und empfehlenswert. Neben vielen Gesprächen, so wie Sie es ja vielleicht auch um die Operation herum in der unmittelbaren Zeit gemacht haben.
Ganz wichtig, denke ich, ist auch noch den Hausarzt mit ins Boot zu holen und ihn darüber zu informieren, dass ein delirantes Syndrom aufgetreten ist und ihn da auf den Schweregrad möglicherweise hinzuweisen und ihn darum zu bitten, da den Patienten im weiteren Verlauf doch auch in diese Richtung mit zu beobachten, wie sich etwas entwickelt.
Das auf jeden Fall und das gehört natürlich auch dazu, dass es im Entlassbrief steht, weil auch das kann ja auch mal sein, dass ein Folgeaufenthalt in einem Krankenhaus notwendig ist und damit darf auch die nachbehandelnden Ärzte im Krankenhaus Bescheid wissen, dass eben leider eine erneute Deliergefahr besteht. Im Grunde sind wir am Ende der Folge. Ihre Erfahrungen um das selbst erlebte Delir haben Sie uns sehr, sehr eindrücklich geschildert. Vielen, vielen Dank für diese sehr persönlichen, sehr privaten Erinnerungen. Und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daraus viel mitnehmen können und auch in der Umsetzung für unsere Patientinnen und Patienten daraus ganz viel ziehen können an Informationen und auch vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, wie sie mit ihnen umgehen können. Vielen, vielen Dank, Dr. Frecker, nochmal für Ihre Zeit, für Ihre Mühe.
Gerne, ich bin also ausgesprochen gerne gekommen, ja.
Vielen, vielen Dank. Und ja, nun sind wir am Ende und wie immer Anmerkungen zur Sendung oder ein Feedback oder Fragen gerne an die Podcast-Adresse podcast@sfhmünster.de. Und vielen Dank an Lennart Hützen wie immer für die technische Unterstützung im Hintergrund. Danke an alle, die den Podcast abonniert haben und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss.